nur Golf auf meinsportradio.de.
7 Jahre des Wartens mit mitunter sehr knappen Niederlagen sind vorbei. Kevin Na hat beim The Greenbrier endlich wieder einen Sieg einfahren können. Es war der 2. PGA-Tour-Titel des Amerikaners. Na holte ihn auch noch von hinten kommt und er fiel am Ende deutlich aus. Mit minus 19 siegte Na 5 Schläge vor Kelly Kraft und 6 Schläge vor dem geteilten 3. Brent Snedeker und er teilt sich den Platz mit Jason Cochrane. Alex Shaker wurde geteilter 13., Stefan Jäger geteilter 47. und Phil Mickelson, der brach mal wieder die Regeln. Wir haben einiges zu besprechen in Sachen PGA Tour mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, die Erleichterung über den Sieg war Kevin Na dann am Ende auch tatsächlich anzumerken und anzuhören. Seinem ersten Turniersieg, den hatte er ja 2011 bei der Shriners Hospital for Children Open feiern können. Der Anlauf dafür war schon sehr lang gewesen und damals hatte Na nach diesem Sieg ein Versprechen gegeben.
You know, I've been close so many times, failed so many times, and when I won, it took me 8 years to win. And I said it to everyone, it's not going to take 8 years to win the second one. It took 7.
Ja, es hat gereicht. Also 7 Jahre hat er nur gebraucht, um diesen Erfolg, dann den 2. einzufahren. Das Versprechen hat er eingelöst, diese.
Ja, das war jetzt aber langsam knapp, ey. Also ist er gerade noch mal um die Kurve gebogen. Ja, es ist halt bei ihm tatsächlich so, dass du das Gefühl hattest, oder generell habe ich es eigentlich immer noch, dass er halt oft nicht so der Closer ist jetzt. Das ist immer so ein vernichtendes Urteil und es tut mir leid, dass ich das ausspreche. Aber er hat ja eine unfassbare Anzahl an zweiten Plätzen und Top 10, Top 5, was weiß ich, was für Finishes. Das ist ja nicht so, dass der nicht wirklich immer weit vorne zu finden wäre. Aber das mit dem Sieg hat jetzt eben schon, also hat erst lang nicht geklappt und jetzt auch wieder lang nicht geklappt. Insofern ist jetzt natürlich spannend, ob er für den nächsten Sieg wieder, diesmal vielleicht 6 Jahre braucht, so rein jetzt der mathematischen Reihe nach, oder ob da jetzt schneller wieder was geht, das wird jetzt spannend bleiben.
Seit 2004 ist er auf der Tour, ist ja mittlerweile 34 Jahre alt. Beim nächsten Sieg wäre er dann, wenn deine Rechnung aufgeht, 40, also kann ja durchaus passieren. In diesem Jahr hatte er aber ja schon 3 Top 5s gehabt, also inklusive dieses Turniers, war dann also irgendwann auch mal fällig, dass es funktionieren kann für ihn und er hat es tatsächlich geschafft und er hat ja am Ende auch einen riesen Vorsprung gehabt. Ich habe es ja eben gesagt, 5 Schläge, nachdem er einen Schlag zurücklag vor der 3. Runde.
Ja, also das ist eine Sonntagsrunde nach dem Geschmack eines Golfspielers natürlich. Das hat wirklich super gut geklappt und er war da einfach in the zone und hat das ausgenutzt und hat, ich meine, die 64 am Sonntag musste er erstmal spielen. Ich meine, er hatte schon am Freitag eine 63, die natürlich sehr beeindruckend war. Hat übrigens genau das spiegelbildliche Ergebnis zu Joachim Niemann, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden. Kevin Na hat 69-63 gespielt, Donnerstag, Freitag, und Niemann hat 63-69 gespielt. Mhm. Also da haben sie sich beide jeweils an einem Tag eine richtig niedrige Runde gegönnt. Aber dann eben das Wochenende mit 65-64 ist dann halt schon mal eine Hausnummer. Und wie gesagt, so eine Schlussrunde, also gerade für ihn jetzt, ich meine, du sagst, er ist von hinten gekommen. Ja, also er war im zweitletzten Flight, er hatte nur 2 Kollegen noch vor sich, die es einzuholen galt. Und vielleicht war es mental gut für ihn, nicht in Führung liegend auf die Schlussrunde zu gehen, das ist natürlich richtig. Aber er hat jetzt nicht wirklich viel Abstand gehabt zu diesen beiden. Aber er hat natürlich mit dieser Schlussrunde dann sich so richtig kontinuierlich abgesetzt.
Vor allen Dingen mit den Löchern 4 bis 9. Da hat er 5 Birdies gespielt auf diesen 6 Löchern. Und das hat ihn dann natürlich auch richtig, richtig nach vorne gebracht. Und letztlich auch der Konkurrenz so ein bisschen den Zahn gezogen. Auch seinem Flightpartner Xander Schauffele. Der hatte leider, der Titelverteidiger, nicht so einen ganz guten Tag.
Ja, kann man so sagen. Also Xander Schauffele hat gleich mal auf den Front 9 so richtig nachgelassen, freundlich formuliert leider. Der hat wirklich eine ganze Bogey-Serie gespielt. Das hat mir also wirklich sehr leid getan. Und davon hat er sich letztendlich dann auch nicht mehr erholt. Er hat sich ein bisschen gefangen, aber er hat von Loch 2 bis 6 5 Bogies in Serie gespielt. Und das im Schlussflight, wenn du eigentlich möglicherweise das Turnier gewinnen kannst und das Turnier ja schon gewonnen hast, wenn du Titelverteidiger bist. Insofern, das ist natürlich, er hat die Back 9 hat er sich wieder so ein bisschen, ja, wirklich erden können und hat dann nach einem weiteren Bogey auf der 11 dann noch ein Birdie spielen können auf der 12 und dann die Runde noch mit Pars zu Ende gebracht. Also so, dass er nicht noch weiter abgestürzt ist. Aber ein geteilter 21. Platz ist es natürlich auch nicht irgendwie das Oberhighlight, nachdem er ja eben auf, nicht im Schlussflight, Entschuldigung, aber im zweitletzten Flight war da mit Kevin Na und vom dritten Platz da jetzt wirklich natürlich genau die gleich guten Aussichten gehabt hätte, da noch nach vorne zu kommen.
Und Kevin Na, der hat es dann eben auf der Schluss 9 dann auch abgesichert. Birdie an der 10, Bogey an der 11, gut, kleiner Schönheitsfehler auf der Karte, aber an der 16 dann eben nochmal ein Birdie gespielt und damit diesen Vorsprung dann auch am Ende nach Hause gebracht. Was bedeutet denn dieser Sieg jetzt für ihn nach so langer Wartezeit? Das hat er auch den Kollegen von CBS erzählt.
Obviously a big confidence boost and it's nice to get that second trophy. I know I saw that trophy, you know, when I walked on the tee every day and I thought about how good it would look at home. But the most importantly today, I kept within myself. I never got ahead of myself. Maybe 17 a little bit, but you know, I was right there and things were just happening. And I, for some reason, I felt like it was my day. Maybe somebody up there looking out for me.
Höhere Mächte im Spiel, diese?
nein, glaube ich, da glaube ich ja prinzipiell nicht so wirklich dran. Aber ich glaube, dass es einfach, ja, es gibt einfach Tage, an denen es funktioniert, an denen alles klappt. Und das war so einer bei Kevin Na. Und das hat er sich jetzt ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie lange das jetzt gedauert hat, dass der richtig gutes Golf spielen kann, war uns allen auch bekannt. Und ich glaube nicht, dass da höhere Mächte im Spiel waren, sondern dass es einfach, wie er es gesagt hat, es war einfach das Wochenende und auch vor allem der Finaltag, wo er bei sich war, wo er eben nicht, hat er gesagt, I didn't get ahead of me, so, also, dass er praktisch nicht, auch eben, dass die Nervosität nicht überhand nahm, dass du dann nicht dauernd dran denkst, oh, ich könnte ein Turnier gewinnen, sondern dass du wirklich dein Spiel durchziehst und das klingt so banal und ist halt doch so schwer und insofern ist es eine schwierige Aufgabe, so eine Schlussrunde so zu Ende zu bringen, wie er es jetzt gemacht hat. Natürlich hat er davon profitiert, dass die Kollegen ihm letztendlich nicht so viel Paroli geboten haben, was aber halt auch schwierig war, weil er halt wirklich davongezogen ist. Und wenn du halt schon so eine Frontline spielst, ist es halt schon mal eine Meldung an die Kollegen. Und die haben halt alle nicht irgendwie Birdie-Serien auf den Frontline spielen können. Mhm. Auch Kelly Kraft zum Beispiel hat auf den Frontline ein Bogey, ein Birdie zustande gebracht. Und auf der Backline dann nochmal zwei Bogies, zwei Birdies. Also das, er hat gerade mal so den Tagesscore dann eben auf die 70, also auf Even Par dann gehievt. Das ist natürlich keine Runde, mit der du dann Kevin Na noch irgendwie einschüchtern kannst und dem noch irgendwie Paroli bieten kannst. Über Xander Schauffele haben wir schon gesprochen. Der hat sich ja komplett, also im Prinzip hat noch bevor Kevin Na seine Birdie-Serie angefangen hat, auf der Frontline hat er ja mit seiner Bogie-Serie sich sowieso schon rausgeschossen. Also da kannst du dann eigentlich auch keinen Comeback mehr erwarten auf den Back Nine. Und insofern hat also Kevin Na die eigene Formstärke optimal auf den Platz gebracht. Aber natürlich, das ist immer so im Sport, da sind ja noch andere Leute dabei. Und wenn da andere Leute einen wahnsinnig fantastischen Tag haben, dann hast du halt da einen Zweikampf an der Spitze, der nicht mit 5 Schlägen Unterschied dann letztendlich sich zum Ende hin begibt, sondern dann ist das noch ein bisschen spannender. Und dann ergibt sich natürlich auch eine andere Dynamik, weil du dann nicht auf der Schlussrunde bist und weißt, okay, ich habe jetzt 3 Schläge Vorsprung, 4 Schläge Vorsprung, 5 Schläge Vorsprung, ich kann mir mal einen Bogey leisten, Sondern wenn du weißt, da sitzt dir die Konkurrenz im Nacken, dann wirkt sich das ja natürlich sofort aufs eigene Spiel aus, das ist ja klar. Aber wie gesagt, wenn die anderen da nicht großartig zünden, dann hat Kevin Na auf jeden Fall da die Chance beim Schopf ergriffen und hat eine tolle Schlussrunde gespielt und sich diesen Sieg sowas von verdient. Also die 5 Schläge Vorsprung sagen wirklich eigentlich alles in einem Feld mit ja genügend Kollegen drin, die wirklich auch entsprechend platziert sind in der Weltrangliste. Und wissen, wie Golfspielen geht und wie Golfturniere gewinnen geht. Also aus meiner Sicht wirklich Gratulation an Kevin Na. Er hat ja übrigens, er war ja total thrilled, weil er dann im Interview direkt nach der Runde war bei CBS und dann irgendwie gerade das Handy noch in der Hand hatte. Und dann wurde er von einem Moderatorin gefragt, von wem er dann jetzt gerade eine SMS bekommen hätte. Fand ich übrigens leicht indiskret, aber egal. Und er so, von Tiger Woods. Also das ist natürlich dann immer noch was mega Besonderes, klar, wenn dann der große Tiger nach der Runde dann eine SMS schickt und sagt, hey, gut gemacht. Und insofern denke ich, dass Kevin Na da sehr glücklich war.
Aber im Prinzip kann auch Kelly Kraft glücklich sein. Es war seine dritte Top-10-Platzierung in dieser Saison und der hatte ja nicht gerade die besten letzten Wochen, hatte 7-mal den Cut bei seinen letzten 10 Starts verpasst. Also von daher für ihn am Ende auch ein positives Ergebnis und ein sehr positives Ergebnis auch für den geteilten dritten Brent Snedeker. Denn der hatte ja nur wirklich ein Jahr zum Vergessen, Desiree, im letzten Jahr viel mit Verletzungen zu tun gehabt und jetzt hat er sich durch diesen dritten Platz dann doch tatsächlich auch noch einen Platz bei The Open gesichert.
Genau, da ich wusste, dass du mir das vorwegnimmst. Das ist natürlich auch immer was zu dieser Jahreszeit noch mitschwingt, nämlich die Open-Qualifikation und da ist Snedeker natürlich, glaube ich, sehr happy, würde ich jetzt mal implizieren, dass er die jetzt noch geschafft hat und du sagst es ganz richtig, der hatte echt eine längere Zeit zum wirklich Abhaken hinter sich und ist erstaunlich gut in Form zurzeit und hat er jetzt natürlich auch wieder gezeigt, die Schlussrunde war ganz toll, eine 64, hat er praktisch das gleiche Ergebnis gespielt wie Kevin Na, war halt nur deutlich weiter hinten schon im Vorfeld, weil er eben Freitag, Samstag 67, 70, das ist halt, hat halt nicht dem entsprochen, was Kevin Na schon vorher hingelegt hat und auch seine Kollegen. Aber Brent Snedeker hat da wirklich eine ganze Latte an Birdies da auf den Platz gebracht und eben nur 2 Bogies in der Schlussrunde jetzt. Also da würde ich tatsächlich sagen, da muss man jetzt langsam mal wieder ein Augenmerk drauf haben, weil der ist wirklich in der Form, in der er jetzt auch demnächst unter Umständen wieder Turniere gewinnen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das zwangsläufig bei den Open passieren wird. Das ist jetzt, würde ich jetzt ihn nicht unter meine Top-10-Tipps irgendwie nehmen. Einfach aufgrund der Platzstruktur, aufgrund dieses Links-Courses, der jetzt, den er zwar auch gut spielen kann, aber was es nicht seine absolute Spezialität ist. Aber Brent Snedeker ist also auf jeden Fall einer, auf den man jetzt mal wieder schauen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich, wenn er jetzt in Schwung gekommen ist, wirklich da wieder weiter oben festbeißt.
Und wer sich sowieso oben festbeißt auf der PGA Tour, das ist der junge Chilene Joachim Niemann. Der hat sich mal wieder in eine super Position in der Schlussrunde oder auf der Schlussrunde gebracht, hatte mit einer 63 gestartet. Du hattest es vorhin schon gesagt, eine 69 folgen lassen, dann kam am Moving Day die 72, da stürzte er so ein bisschen runter im Leaderboard, aber das Comeback folgte in Runde 4, eine 64 gespielt, 25 Plätze hoch im Leaderboard und plötzlich lag er auf dem geteilten 5. Platz. Also der Junge, der setzt sich da oben fest, das ist eigentlich der Nächste, der mal eigentlich dran wäre mit dem Sieg.
Ja, also vielleicht dauert das jetzt auch noch irgendwie eine Zeit lang. Es gibt ja die Jungs, die da irgendwie auftauchen und irgendwie relativ bald mit einem Sieg auf sich aufmerksam machen. Er arbeitet sich da im Moment ganz klar ran und er ist auf jeden Fall fällig, denke ich, irgendwann. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendein One-Hit-Wonder ist, was in der nächsten Saison wieder von den Tableaus verschwinden wird. Dazu ist es einfach zu konstant, was er da macht. Dazu sind seine Statistiken zu gut. Statistiken sind natürlich nicht alles, aber er hat einfach ein unglaublich beständiges Spiel. Er kann sich da wirklich drauf verlassen, dass das Dinge auch funktionieren, dass auch, ich meine, natürlich sind da Tage dabei, wenn man jetzt mal seinen Moving Day nimmt, da hat er eben halt auch Greens in Regulation 61%, das war natürlich jetzt keine gute Statistik im Vergleich zu 89% dann am Sonntag. Natürlich sind da jetzt noch manchmal so ein bisschen Ausfallrunden drin, wobei die auch jetzt noch halbwegs im Rahmen sind. Und das ist ja auch das letztendlich, was du brauchst, um zu gewinnen, dass selbst wenn du einen schlechten Tag dabei hast unter den Vieren, also ich meine, idealerweise hast du das sowieso dann nicht, aber selbst wenn da einer dabei ist, der es nicht so hervorragend läuft, dass der den Score nicht gleich ganz so runterzieht, dass halt echt nichts mehr geht am Schlusstag. Und jetzt, also bei Joachim Niemann ist es wirklich so, der hat sich da extrem auf die Landkarte gespielt, auf die Landkarte des Golfpublikums und der Journalie sowieso. Natürlich, die Berichterstattung weiß was an ihm da auch wirklich an Zukunftsversprechen auch da ist. Mhm. Und insofern freue ich mich da auf jedes Turnier, wo man ihn spielen sieht. Und man soll sowas ja A nicht beschreien und B nicht versuchen zu prophezeien, aber natürlich ist er ein Kandidat für einen Sieg, definitiv.
Und ein Kandidat, um drüber gesprochen zu bekommen, hier in der Sendung war auch Alex Chaker. Es gab 5 Spieler, die auf der Schlussrunde bogeyfrei geblieben sind. Joachim Niemann war einer davon, Alex Chaker war ein weiterer. Der hat eine 66 gespielt am Schlusstag, sich 25 Plätze im Leaderboard genauso wie Niemann verbessert. Bei Chaker landete das dann oder bedeutete das dann ein geteilter 13. Platz, eine Top 15 Platzierung für Alex Chaker mit 4 Runden unter 70.
Das ist das, was mich am meisten freut eigentlich daran. Top 15, okay, also geteilter 13. Platz ist wirklich ein super Ergebnis. Aber diese Konstanz wirklich, dass er eben keine Ausreißerrunde hatte, weil das bei ihm schon auch immer mal wieder passiert, dass dann halt, dass das an einer Runde lag. Das passiert auch nicht nur ihm, sondern weiten Teilen des Feldes. Und wenn du aber schaffst, da wirklich 68, 68, 69, 66 zu spielen, ist das eben eine sehr, sehr konstante Runde. Das Einzige, was man, nein, nicht was man ihm vorwerfen kann, aber was dann halt fehlt, um eine Top-10-Platzierung zu haben, sind dann halt im Schnitt noch niedrigere Scores, weil du einfach, ja, darfst du erst nicht vergessen, dass das ein paar 70-Scores ist und deswegen also eine 68 natürlich jetzt nicht ewig viel unter Paar, sondern nur zwei unter Paar bedeutet. Und zum anderen ist es wirklich so, dass JK eben, ja, ich hatte schon gesagt, er hatte manchmal so Ausfallrunden und die waren jetzt nicht da. Aber wenn er das Ganze, das Niveau hält, ist er einfach immer ein Kandidat für die Top 20, Top 15. Und wenn dann mal das Wochenende Kompos läuft, so wie es jetzt zum Beispiel bei Kevin Na lief, dann kann da eben unter Umständen auch mal ein Turniergewinn rausspringen. Das war jetzt bei Alex Shaker bei seinen Puerto Rico Open, an die wir uns immer noch erinnern können, als sein letzter PGA Tour Sieg oder sein einziger war, war es jetzt natürlich auch vom Feld her begünstigt, weil da ein großes Turnier noch nebenher gespielt wurde. Aber er ist einfach richtig konstant dabei und ist da eine wirklich verlässliche Größe. Und insofern Chapeau. Auch diese minus 9, die er da gespielt hat, musste erstmal spielen.
Definitiv. Gut unterwegs in der ersten Runde war auch Stefan Jäger. Das ließ dann leider in den Runden 2 bis 4 ein bisschen nach. Nach der 66 folgten dreimal konstante 70, aber bedeutete am Ende immerhin den geteilten 47. Platz für Stefan Jäger und immerhin Preisgeld.
Ja, Preisgeld, Punkt 1 und enormer Erfahrungsgewinn, Punkt 2. Er hat da wirklich einen sehr, sehr guten ersten Tag hingelegt. Da war irgendwie noch irgendwie mehr drin. Da war er vielleicht auch noch locker. Ich habe keine Ahnung. Da hat er einen Eagle auch noch gespielt, zum Beispiel an der 12, was den Score natürlich dann gleich mal irgendwie nochmal begünstigt hat in die Minusrichtung. Und am zweiten Tag war es dann schon so ein bisschen, also diese 70 Scores von ihm sind an Tag 3 und 4 sehr langweilig erstritten mit jeweils 2 Birdies, 2 Bogies. Am zweiten Tag war halt so ein bisschen auf und ab, da hat er immerhin noch 3 Birdies gespielt, aber eben dann Double Bogey an der 13. Und das sind dann haben wir so Sachen, die natürlich dann Auswirkungen haben. Und dieser Course, wenn du dir dann wiederum die Karte anschaust von denen, die da ganz vorne sind, gibt natürlich ein anderes Ergebnis her. Ich meine, du musst sehen, dass ein Kevin Na über 4 Tage da einfach fast, also wirklich fast minus 20 spielt. Fast minus 20 heißt natürlich präzise gesagt minus 19, aber da geht halt schon wirklich ein absolut niedriges Ergebnis und ja, aber Stefan Jäger, wie gesagt, Punkte, Preisgeld und Erfahrung. Das geht ja wirklich darum, dass du dich da reinspielst in das Feld, dass du diese Plätze kennenlernst. Das ist immer noch Klassenziel und das hat er sehr, sehr gut umgesetzt.
Und er hat Phil Mickelson geschlagen, der landete am Ende auf dem geteilten 65. Platz. Und was daran bemerkenswert war, das besprechen wir auch gleich noch hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Kick in Rush. Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Desiree, ich hatte es eben vor der Pause angekündigt, Phil Mickelson, über den müssen wir noch sprechen. Geteilter 65. Platz, jetzt eigentlich nichts, was irgendwie eine große Erwähnung verdient. 66 zum Start, eine 69 dann eine 70, dann eine 74. Der Trend zeigte für Phil Mickelson nach unten, aber er hat mal wieder das gezeigt, wofür wir ihn mittlerweile ja nicht lieben, will ich nicht sagen, aber wofür er mittlerweile schon bekannt ist. Es gibt nämlich wieder Regelkunde mit Phil Mickelson.
Ja, im Prinzip müssen wir dankbar sein, weil ohne ihn würden wir da ja selten drauf zu sprechen kommen.
Ganz genau. Und diesmal war es ein Vorfall an der 7, für den Phil Mickelson mal wieder eine 2-Schlagstrafe bekommen hat. Was hat er gemacht? Er hat vor seiner Teebox gesehen, dass dort Fescue-Gras ein bisschen sehr hoch gewachsen war und er wollte gerne von der 7 einen flachen Schlag aufs Fairway bringen. Und dazu hat er sich dann gedacht, naja, trete ich das Fescue-Gras mal ein bisschen runter. Das ist aber nicht erlaubt.
Nein, und also selbst wenn du nicht der Mega-Regelpapst bist und nicht jede Anhang-Unterregel noch irgendwie im Kopf hast, wobei er diese Regel ganz sicher im Kopf hat, weißt du doch, dass du nicht, wenn du irgendwie im also natürlich war der Ball noch nicht im Spiel, der war erst aufgeteet, aber wenn du drauf und dran bist, eben deinen Ball zu bewegen und davor irgendwas platt trittst, dann verschaffst du dir doch einen Vorteil. Also das ist rein gefühlsmäßig schon, wie gesagt, da muss man die Regeln noch nicht kennen, für mich völlig unverständlich. Ich habe dieses Video gesehen und dachte nur so, was macht er denn da? Und witzigerweise war es aber, er hat es wohl auch wirklich überhaupt nicht überrissen selbst. Ja. Es war relativ unbewusst. Ich meine, man muss ihm ja nun nicht vorwerfen, dass er da alles mit böser Absicht macht. Und ist dann irgendwie darauf hingewiesen worden, so, und dann so, oh, habe ich da was falsch gemacht, und hat dann selbst einen Regelhüter geholt und sowas. Also der Fortlauf war dann okay und alles gut und natürlich sportlich fair. Das ist ja eben dieses Wesen des Golfsports, dass du da zum Teil auch selbst dir Strafschläge geben lässt, wenn du merkst, dass du da ein Vergehen oder eben eine Regelverletzung begangen hast. Ich frage mich aber halt nur bei Phil Mickelson, ich meine, der ist keine 19 mehr, der ist schon so lange dabei in dem Geschäft, was ihn da geritten hat. Er weiß es wahrscheinlich selbst nicht. Vor allen Dingen, der Witz wäre gewesen, er hätte einfach, also wenn er auftieht und sieht, dass da so ein paar Grashalme sind, und es waren ein paar Grashalme, entschuldige bitte, also auch ein Driving Iron fliegt nicht 1 Zentimeter über dem Boden lang. Also so ein bisschen Kürfchen kriegst du da. Also es war reine optische Irritation aus meiner Sicht, die ihn dazu veranlasst hat, das da platt zu trampeln. Aber wie gesagt, das ist auch kein Anfänger mehr. Und dann hätte er einfach umziehen können. Der hätte ja auch einfach, also da auf dem Abschlag war nicht überall so Grashalme im Weg. Er hätte halt sich irgendwie, also hätte, hat er halt nicht. Aber ich habe es schon verkniffen, ich bin ganz stolz. Ja. Heute keine, ja, egal. Das ist eben, also warum hat er nicht woanders aufgeteet? Aber das können wir uns alles fragen. Das war so eine typische für Mickelson Spontanhandlung, aber die hat ihn letztendlich da echt auch richtig, richtig Platzierung noch gekostet. Weil, ich meine, er hat, was ich dann bewundernswert fand, er hat ja dann abgeschlagen und gesagt, naja, holen wir uns dann den Regelhüter, schauen wir mal, ich schlage jetzt mal ab. Wo ich mir gedacht habe, wow, okay, da würde ich jetzt also in diese Verwirrung nicht abschlagen wollen. Aber er hat natürlich dann für dieses Loch das Double Bogey kassiert. Also eben wegen der Strafschläge und ja, also ich meine, da lief's ja eh schon nicht. Davor hat er nur 2 Bogies gespielt, dann hat er immer in einer 9 Birdie gespielt, so ein bisschen Back-to-Back, und an der 10 und an der 12 auch. Hätte man denken können, okay, aber dann war er natürlich auch schon sowieso zu weit weg. Ich meine, er war ja nie jetzt in Contention und hat dann die Runde, wie soll ich sagen, ja, standesgemäß in Anführungszeichen mit einer 6 auf einem Par 3 an der 18 beschlossen. Also nochmal ein totales Fill-the-Thrill-Loch, wo er also komplett irgendwie von der Bahn weg war und dann wieder zurück und dann übers Wasser und droppen musste praktisch und dann übers Wasser und Strafschläge und da. Also da hat er dann nochmal so richtig draufgepackt, von plus 1 an der 17 auf plus 4 an der 18. War alles ziemlich unglücklich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Das wusste der Regelhüter, den er gefragt hat, auch erst nicht. Der musste sich auch erst nochmal erkundigen, was da jetzt genau Phase war. Der hatte den Schlag aber möglicherweise auch nicht gesehen. Und die beiden Kommentatoren der PGA Tour im Livestream, die konnten das auch noch nicht sofort zuordnen, kam dann aber auch später drauf, dass es sich um Regel 13.2 gehandelt hat. Lage, Raum des beabsichtigten Stands oder Schwungs oder Spiellinie verbessern. In dem Fall griff diese Regel also, und Phil Mickelson wurde wieder mit einer 2-Schlag-Strafe belegt. Wieder was gelernt. Danke, Phil. Aber vielleicht war Phil Mickelson auch gedanklich bei einer ganz anderen Geschichte, denn um ihn und um Tiger Woods herum, da ranken sich ja momentan auch Gerüchte, dass die beiden planen, ja, ein kleines Showmatch zu veranstalten um schlappe 10 Millionen US-Dollar.
Ja, gut, ich meine, die Portokasse bei denen ist natürlich eine andere als bei mir. Meine beläuft sich auf 3 Briefmarken zurzeit, wegen dieser Sticker-Manager-Geschichte. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass Mickelson diese Idee wohl zuerst hatte, als die beiden zusammen mit Ricky Fowler eben beim Players Championship die ersten beiden Runden gespielt haben. Und und dann haben die halt irgendwie, also Tiger Woods oder auch sein Backoffice hat das jetzt noch gar nicht so viel kommentiert. Aber ich gehe es mal von aus, wobei man weiß es immer nicht, aber dass Mickelson das nicht komplett aus der Hüfte schießt, ohne dass da ein gewisses Einverständnis besteht. Und ja, also das ist natürlich eine riesen Fernsehgeschichte. Ich gehe ja wohl schwer davon aus, dass diese 10 Millionen Dollar natürlich dann irgendwie charity-mäßig verwertet werden. Die werden sich das ja hoffentlich nicht irgendwie in die eigene Tasche spielen. Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass das benutzt wird, um irgendeiner wohltätigen Organisation da was Gutes zukommen zu lassen. Alles andere wäre aus meiner Sicht also unverständlich. Mhm. Das ist natürlich dann, ich meine, wir wissen alle, wie die Medien reagieren auf Tiger Woods. Wir wissen alle, dass Phil Mickelson den gewissen Thrill natürlich ausübt und die beiden natürlich alte Kontrahenten früher verfeindet ohne Ende, hast du natürlich eine schöne Storyline. Ich bin es mal böse und sag, dass du einen sportlichen Wert, vielleicht sogar einen höheren kriegst, wenn du zwei andere Golfspieler gegeneinander antreten lässt. Aber das weiß der auch nicht. Und natürlich können die beiden unglaubliches Golf spielen und dann sollen sie. Also wenn das für einen guten Zweck ist, bin ich dafür. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, ist es totaler Schwachsinn. Aber das wird sicher so laufen.
Ich gehe auch davon aus, weil das Geld brauchen die beiden nicht. Von daher wird es wahrscheinlich auch in die Richtung gehen von Charity. Habe ich auch in dem Zusammenhang schon was gehört. Aber genaue Details sind eben auch noch nicht raus. Aber sobald die raus sind, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und wir haben natürlich als Podcast heute noch viel mehr anzubieten. Denn wir gucken natürlich auch noch auf die European Tour, auf die LPGA Tour. Und da gab es ja auch noch einiges zu berichten. Bei der European Tour zum Beispiel, da ging es deutlich knapper zu als auf der PGA Tour in dieser Woche. Das gibt's auch noch hier bei uns auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit Desiree Wolf.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.